In diesem Abschnitt, wo es um Israel geht, im Römerbrief und ganzen Zusammenhang Israel und Gottes Erlösung und die Heiden und wie das alles zusammenpasst, diese verschiedenen Fragen, die Juden oder Judenchristen gehabt hätten. Und die letzte Woche oder die letzten Wochen haben wir davon gesprochen, dass diese bedingungslose Erwählung, von der im Kapitel 9 die Rede ist, dass es nicht mit einzelnen Menschen zu tun hat, sondern mit Israel im Alten Testament. Dass Gott Israel erwählt hat, als bedingungslos erwählt hat, müssen wir sagen, aus den anderen Nationen als Vorbild für uns und als die Nation, durch die er den Messias hervorbringen würde. Und auch bedingungslos hat Gott erwählt den Weg, wie wir Menschen gerettet werden, nämlich den Weg der Erlösung durch Jesus Christus, allein durch Glauben an das, was er für uns getan hat. Und dieser Weg ist für Juden und Nicht-Juden gleich. Das hat Gott souverän festgelegt. Und was die individuelle Erlösung angeht, da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Das war immer durch Glauben. Im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Das hatte nie irgendwas mit ethnischer Abstammung zu tun oder mit irgendeinem anderen Merkmal, wo wir Menschen uns vielleicht voneinander unterscheiden würden. Es hat immer mit Glauben zu tun gehabt. Die glauben, die Gott vertrauen, die sind die, die gerettet sind, die Gott nicht vertrauen, die ungläubig sind, die ihn ablehnen, sind die nicht gerettet sind. Das war immer so. Im Römer im Kapitel 4 haben wir gelesen, dass es von Abraham, dem Stammvater, heißt, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und wir können uns natürlich auch an unsere Schlüsselverse erinnern, im Kapitel 1, die Verse 16 und 17, wo der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, dem Heiden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also Erlösung, Errettung, Vergebung ist immer durch Glauben. Und dann sagt uns zum Beispiel der Epheserbrief, Kapitel 1, dass die glauben, auch vorherbestimmt sind und auch erwählt sind, und zwar von Grundlegung der Welt an. Aber der Unterschied ist, es ist nicht bedingungslos. Sie sind nicht bedingungslos vorherbestimmt, sondern es ist aufgrund von ihrem Glauben. Und das ist der Fehler, den die Calvinisten machen, die so eine Betonung auf Gottes Vorherbestimmung legen und das wirklich vermischen. Nationale Vorherbestimmung, souveräne, bedingungslose Vorherbestimmung, wie Menschen gerettet werden und dann Vorherbestimmung aufgrund unseres Glaubens, was unsere individuelle Erlösung angeht. Diese Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind vor Gott, die war den Juden fremd. Und die Juden damals zur Zeit Jesu, auch die haben diese Auswahl von Israel als Nation und die Erlösung von einzelnen Menschen vermischt. Juden damals zur Zeit Jesu, weil sie Dinge falsch verstanden haben, haben gedacht, sie sind gerettet, weil sie Juden sind. Wir haben letzte Woche gesehen, dass es falsch ist. Paulus sagt, nicht jeder, der Israel ist, ist wirklich Israel. Nicht jeder Nachkomme Abrahams ist wirklich geistlich gesehen Israel. Sondern es sind wirklich nur die glauben eigentlich, die gerettet werden. Aber die Juden haben das vermischt und die haben das nicht verstanden. Und für die war diese Vorstellung, dass ihr Messias, dass ihr Retter gekommen ist, um auch die Heiden zu retten, das war für die undenkbar. Das war für die ein Anstoß, wirklich. Ich meine, die Heiden, die waren unrein. Das waren die Hunde, haben sie gesagt. Ein guter Jude wäre nicht mal in das Haus von einem Heiden reingegangen. Wir sehen das in den Evangelien, dass sie, als sie zu Pilatus kommen, dass sie nicht ins Haus reingehen zu ihm, sondern dass der Pilatus rauskommen muss. Weil sie gedacht haben, Mann, die Heiden sind kultisch unrein. Und wenn wir nur in sein Haus reingehen, dann wären auch wir unrein und können nicht mehr zu Gott kommen. Das war ihre Sicht der Dinge. Und überhaupt diese Predigt des Evangeliums, dass Gott auch in den Herzen von Heiden, die glauben, wohnen will. Dass auch die Heiden durch den Heiligen Geist Zugang haben zum Allerheiligsten, wie uns der Hebräerbrief sagt im Kapitel 10. Das war für die Juden ein Gräuel, das war unvorstellbar. Und deswegen haben viele Juden damals, wie auch heute, Anstoß genommen an dem Evangelium, an diesem von Gott bestimmten Weg der Erlösung, nämlich durch Glauben allein an Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Viele von den Juden haben Anstoß genommen an ihren Messias. Und die Frage war, ist Gott seinem Bundesvolk Israel untreu geworden? Hat Gott sein Volk vielleicht sogar abgelehnt? Und die Antwort ist nein. Sondern es ist umgekehrt. Die meisten von ihnen sind Gott untreu geworden. Die meisten von ihnen haben ihren Messias abgelehnt. Die meisten von ihnen haben die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, abgelehnt. Wie wir hier im Vers 32 im Kapitel 9 gelesen haben, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, welcher Jesus ist. Ja, ist Gott deswegen ungerecht zu den Juden, weil es so ist? Nein. Die können ja gerettet werden durch Glauben an Jesus, wie auch alle anderen, wenn sie wollen. Das Evangelium, diese frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat, ist kein Evangelium der Juden oder kein heidnisches Evangelium, es ist die frohe Botschaft für jeden, der glaubt. Für jeden. Vers 33, Kapitel 9, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer immer glaubt, wird gerettet werden. Und wir haben auch gesehen, dass ein Überrest, eine Minderheit der Juden, das auch tut. Aber wenn sie Jesus ablehnen, dann ist Gott deswegen nicht ungerecht, das ist ihre Verantwortung. Das ist ihre Entscheidung und Paulus hat das sehr klar gezeigt, dass es persönliche Verantwortung ist, dass wir uns persönlich für Jesus entscheiden müssen. Dass wir uns nicht ausreden können und sagen können, ja, Gott hat mich ja nicht vorherbestimmt, deswegen habe ich mich nicht, nee. Die Bibel ist ganz klar, predigt das Evangelium und wer immer will, kann gerettet werden. Gott fordert uns heraus, persönlich uns auf ihn einzulassen. Das Problem war, die Juden wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten, durch ihr eigenes Zutun annehmbar werden und gerecht werden vor Gott. Und deswegen lesen wir im Vers 3 im Kapitel 10, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Diese Gerechtigkeit, die Jesus für uns verdient hat, seine Gerechtigkeit, die er uns als Geschenk anbietet. Und sie haben diesen Heilsweg, den Gott für uns hat, abgelehnt. Das sollte uns nicht erstaunen, weil viele Menschen heute haben dasselbe Problem. Wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Wollen sich aus eigener Leistung zu Gott hinarbeiten. Durch gute Werke. Oder durch Kirchgang. Oder Beichte. Oder Wallfahrten. Oder manche versuchen es durch Meditation, um sich zu Gott hinzuarbeiten. Andere versuchen es dadurch, dass sie Wachturmliteratur verkaufen. Und sich sowas bei Gott verdienen. Andere wiederum fasten. Denken, da kann ich mir was bei Gott verdienen dadurch. Oder sie werfen sich 5-mal oder wie oft auch immer Richtung Mekka nieder pro Tag. Andere glauben, dass sie immer wieder und immer wieder von Neuem geboren werden müssen, bis sie endlich so gut sind, dass sie sich zu Gott hin verdient haben. Problem ist, ich habe noch nie so jemanden getroffen. Aber es ist nichts Ungewohntes, nichts Unverständliches, was die Juden hier tun wollten, dass sie ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufrichten wollten und sich zu Gott hinarbeiten wollten. Viele Menschen versuchen das heute. Viele von uns haben es versucht, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Und waren frustriert, weil es nicht funktioniert hat, weil wir trotzdem getrennt waren von Gott durch unsere Schuld. Weil wir sie eben nicht abarbeiten können und uns nicht zu Gott hinarbeiten können. Aber viele Menschen heute nehmen Anstoß daran, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist anstößig für viele. Die wollen ihre eigene Selbstgerechtigkeit nicht loslassen. zugunsten seiner Gerechtigkeit, die er uns schenken will. Im Vers 4 sind wir jetzt im Kapitel 10. Heißt es denn, Christus ist des Gesetzes Ende? Oder Ziel kann man es auch übersetzen, dieses Wort. Das Gesetz ist Ende oder Ziel jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christus ist das Gesetzes Ende oder Ziel. Beides stimmt eigentlich. Das Alte Testament und das ganze Gesetz im Alten Testament spricht von Jesus. Es ist erfüllt in ihm. In der Apostelgeschichte, wenn wir lesen von Paulus, wo er in die Synagogen ging, und da heißt es, dass er den Juden die Schrift darlegte, dass der Messias leiden und auferstehen muss. Ja, was für Schriften waren denn das? Das war das Alte Testament. Es war ganz klar offenbart. Jesus ist das Ziel des Gesetzes, das Ziel des Alten Testamentes. Und auch in dem Sinn, dass das Gesetz uns anklagt. Weil keiner von uns hat Gottes Gebote perfekt gehalten. Und das Gesetz klagt uns an. Und uns wird bewusst, hey, ich schaff's nicht. Ich bin nicht gut genug. Gewissen klagt mich an. Ich habe das Gesetz gebrochen. Ich bin nicht gut genug. Ich brauche Gnade. Und das bringt uns dazu, dass wir zu Jesus laufen. Weil er hat Gnade und er bietet sie uns an. Vergebung durch, nicht durch das, was wir getan haben, sondern durch das, was er für uns getan hat. Wir haben versagt, aber er nicht. Galaterbrief spricht davon, dass diese Gebote, dieses Gesetz, unser Zuchtmeister ist, auf Christus hin heißt es dort, oder unser Schulmeister, kommt vom Wort Pädagoge im Griechischen. Das ist der Sinn des Gesetzes, will uns zu Jesus hintreiben, zu Jesus bringen. Aber Jesus ist auch das Ende des Gesetzes. Denn sobald ein Mensch zu Jesus kommt und Jesus vertraut und ihm dann Jesu Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit angerechnet wird und er das zugerechnet bekommt, dann braucht er kein Gesetz mehr. Er hat keine Beziehung zum Gesetz mehr. Wir haben das im Kapitel 7 gesehen hier im Römerbrief, dass wir dem Gesetz gestorben sind, wenn wir in Christus sind. Brauchen kein Gesetz mehr. Wir leben auf der Grundlage von einem neuen Prinzip in Beziehung mit Gott. Und das ist das Prinzip des Glaubens. Nicht länger Regeln oder Gebote, sondern aufgrund von Glauben. Vers 5 wird uns diesen Kontrast jetzt hier zeigen zwischen Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, und Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt an Jesus Christus. Vers 5. Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und das hat Gott gesagt, nachdem er das Gesetz gegeben hat. Der Mensch, der diese Dinge, was gehört hat, oder der denkt, dass diese Dinge gut sind, der übereinstimmt. Nee, es heißt hier, der diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Wenn du dir ewiges Leben oder den Himmel oder Beziehung mit Gott, ist eigentlich alles dasselbe, wenn du dir das verdienen willst aus eigenen Werken, dann ist das hier die Anforderung. Du musst das Gesetz halten. Und du musst es an dem Tag, wo du stirbst, das perfekt gehalten haben. Na, wenn du 100 Jahre alt wirst und 100 Jahre keine einzige Sünde machst, und dann auf deinem Sterbebett fliegt dir die Brille runter und du fluchst. Pech gehabt. Ganzen 100 Jahre umsonst. Ich meine, wir müssen gar nicht die einzelnen Gebote durchgehen. Jesus hat so zusammengefasst, das ganze Gesetz hängt an diesen zwei Geboten. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, kurz gesagt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Brauchen gar nicht andere Gebote durchgehen. Hast du je dich selbst über deine Nächsten gestellt? Je selbstsüchtig gewesen? Je irgendeinen anderen runtergemacht, damit du besser dastehst? Ich denke, wir alle haben das dann und wann getan. Haben das Gesetz gebrochen. Und Jakobus im Jakobusbrief sagt uns, wenn wir ein Gebot gebrochen haben von all diesen Geboten des Gesetzes, Zum Beispiel, dass wir lieblos waren oder dass wir das Gebot, du sollst nicht begehren, Habsucht. Wenn du ein Gebot gebrochen hast, dann bist du am ganzen Gesetz schuldig geworden. Dann bist du ein Gesetzesbrecher. Gesetzesbrecher genauso wie der schlimmste Mörder oder der schlimmste Sünder. Bist du auf einem Level, was Sünde und Trennung von Gott angeht, mit Hitler und Stalin und Saddam und wie sonst noch die schlimmsten Mörder, die wir uns vorstellen können, heißen. Du hast denen nichts voraus. My God. Das ist manchen ein Anstoß, überhaupt so zu denken. Aber was heißt das? Ich bin nicht besser als Hitler. Natürlich, wenn wir es als Menschen vergleichen, ist der eine schlechter, der andere besser. Aber wenn wir es Beziehung zu Gott sehen, eine Sünde trennt uns von Gott. Wir haben denen ja nichts voraus. Und deswegen brauchen wir Jesus und seine Gerechtigkeit und nicht unsere Gerechtigkeit. Kapitel 3, Vers 23 hat Paulus uns gelehrt, hat gesagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also wenn du aus dir selbst gerecht werden willst, dann ist das dein Status vor Gott. Du bist ein Gesetzesbrecher. Du bist getrennt vor Gott, weil keiner hat das Gesetz perfekt gehalten. Vers 6, im Kontrast zur Gerechtigkeit aus dem Gesetz, jetzt die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das ist ein Zitat eigentlich hier aus 5. Mose Kapitel 30. In das der Paulus dann seinen Kommentar einfügt. In meiner Bibelübersetzung ist das Zitat in Anführungszeichen. Vielleicht seht ihr das auch hier. Sprich nicht in deinem Herzen. Das Zitat, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Kommentar von Paulus, das ist Christus herabführen. Oder Zitat, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Kommentar von Paulus dazu, das ist Christus aus den Toten herabführen. Sondern was sagt sie? Wieder Zitat, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Wenn wir diese Stelle nachschlagen im 5. Mose Kapitel 30, dann sehen wir, dass es dort um das Gesetz Gottes geht. Das ist diese Stelle im 5. Mose, wo Mose dem Volk Segen und Fluch vorlegen. Wo er sagt, hey, hier habe ich das Gesetz gegeben, wenn ihr das Gesetz haltet, dann werdet ihr gesegnet werden vom Herrn, sind all diese Segnungen. Aber wenn ihr das Gesetz nicht haltet, dann ist das die Konsequenz, dieser ganze Fluch. Und könnt im Prinzip die Geschichte Israels nachlesen, ist genau das, was passiert ist. Und er sagt ihnen dort, denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht so wunderbar oder unbegreiflich für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Was Mose hier zu dem Volk sagt, hey, hier ist das Gesetz, hier ist Segen und Fluch und wisst ihr was? Gottes Gesetz und Gottes Wort und Gottes Wille für euch ist nicht unerreichbar für euch, sondern es ist sehr nahe. Ihr müsst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um es irgendwie herabzuholen. Gott hat es euch hier gegeben, es ist genau hier bei euch. Die Heiden müssen das vielleicht, wenn sie Gottes Gesetz haben wollen, in den Himmel raufsteigen, es herunterholen. Aber hey Leute, euch Juden, euch Volk hier, Gott hat es euch gegeben. Es ist genau hier. Ihr müsst nicht irgendwo anders nach einer geistlichen Wahrheit suchen. Die Wahrheit ist genau bei euch. Die ist nicht verborgen, die ist euch offenbart. Gott hat sie euch gegeben. Wahrheit ist euch nahe. Ihr könnt sie kennen. müsst nicht in den Himmel hinaufsteigen, ihr müsst auch nicht über das Meer fahren, um es zu holen. Die Heiden, wenn sie Gottes Gebote kennen wollten, die mussten vielleicht übers Meer fahren nach Israel, um dort Gottes Gesetz zu hören. Aber Paulus sagt zu diesen, Mose sagt zu diesen Juden, Leute, das Gesetz ist bei euch. Gott hat es euch gegeben, ihr könnt es kennen, es ist nicht fern. Und das heißt auch, ihr seid verantwortlich vor Gott dafür. Ihr habt keine Ausrede. Ihr könnt euch nicht ausreden, wenn ihr das Gesetz nicht haltet. Das ist der Kontext, wo diese Stelle gesagt ist. Und Paulus mit anderen Worten sagt uns, dasselbe gilt für die Erlösung. Erlösung ist nahe. Erlösung ist greifbar. Erlösung ist verfügbar für euch. Ihr müsst euch nicht in den Himmel hinaufarbeiten. Nee, Jesus ist herabgekommen. Er hat uns erlöst. Das ist, was erforderlich ist für unsere Erlösung. Dass Gott in Jesus Mensch wurde, dass er perfektes Leben für uns gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde für uns, unsere Schuld getragen hat, gestorben, begraben wurde, wieder auferstanden ist von den Toten. Und all das hat er getan. Du musst nicht hinaufsteigen und Jesus herabholen vom Himmel. Und du musst nicht hinabsteigen und Jesus heraufholen von den Toten. Das ist alles schon passiert. All das hat Gott getan. Unsere Erlösung ist vollbracht. Und es ist verfügbar für uns. Das ist das Argument, was der Paulus hier anführt. Er sagt, ihr Juden, ihr seid genauso wenig entschuldbar, wie ihr es wart, als ihr das Gesetz nicht gehalten habt. Das Gesetz war euch nahe, ihr habt keine Ausrede. Genauso seid ihr nicht entschuldbar, wenn ihr nicht zu glauben an Jesus kommt. Ja. Yeah. Predigt das Evangelium. Das Evangelium ist euch nahe. Retter ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Und das ist alles in Israel passiert. Die Juden hatten die wenigste Ausrede von allen Menschen. Es ist direkt vor ihrer Haustür passiert. Erlösung ist verfügbar. Es ist nicht schwierig, gerettet zu werden. Alles, was sie tun müssen, was wir tun müssen, ist, dass wir es im Glauben für uns persönlich annehmen. Vers 8. Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, und dieser Glaube, dass Gott ihn auferweckt hat, das beinhaltet sein ganzes Werk am Kreuz und was er für uns getan hat, dass du dann errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Jeder, der glaubt, jeder, der sich an Jesus wendet um Errettung, der wird errettet werden. Egal, ob er ein Heide ist oder ein Jude ist. Es gibt keinen Unterschied. Gottes Heilsangebot in Jesus ist für alle Menschen und ist für alle verfügbar. Und Paulus, auch hier wieder, er zitiert eigentlich mehrere Stellen aus dem Alten Testament. Diese Erlösung durch Glauben für alle ist offenbart von Anfang an. Es war keine neue Offenbarung, die Gott hier bringt durch den Paulus. Problem war, die Juden haben es einfach nicht verstanden oder sie wollten es nicht sehen. Wollten ihre Werksgerechtigkeit nicht loslassen. Aber diese jüdische Religion zur Zeit Jesu war nicht das, was Gott im Alten Testament offenbart hat. Diese Werksgerechtigkeit. Es war nie Gottes Plan. Im Alten Testament, wir sehen diese ganzen Opfer, die auf Jesus hinweisen und die Schuld bedecken für die eine Zeit lang, bis Jesus kommt und die Sünde wegnimmt. Aber wir sehen im Alten Testament nirgendwo eine Werksreligion, wo Menschen sich selbst zu Gott hinarbeiten können. Das hat Gott niemals, nicht mal vorgeschlagen. Wie gesagt, Wer immer dieses ganze Gebot, dieses Gesetz hält, wer diese Dinge tut, der wird gerettet werden. Das Problem ist, jetzt hat es keiner getan. Und deswegen hat Gott von Anfang an diese Opfer eingeplant, damit es einen Weg gibt, um mit Sünde umzugehen. Und es weist auf Jesus hin. Wir dürfen nicht glauben, dass die jüdische Religion zur Zeit Jesu und schon gar nicht heute, das ist, was Gott im Alten Testament offenbart hat. Die haben ihre eigene Religion geschnitzt. Also es war keine neue Offenbarung. Eigentlich war das alles im Alten Testament da. Und wenn sie es mit Erkenntnis gelesen hätten, hätten sie genau erkennen können, dass dieser Retter, dieser Messias gekommen ist, um alle Menschen von ihrer Schuld zu erlösen. Und dass Gerechtigkeit durch Glauben ist. Durch Glauben an ihn. Und dieses Glauben im Herzen und das Bekennen, das gehört wirklich zusammen. Wir dürfen da keinen Unterschied machen. Na, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, sagen wir. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Wir müssen uns Jesus anvertrauen als unserem Herrn und als unserem Erlöser. Und ich glaube wirklich, das ist das Wort, oder das ist, was das Wort Glaube bedeutet. Anvertrauen drückt es ganz gut aus. Es ist mehr als intellektuelles Zustimmen oder faktisches Wissen. Biblischer Glaube ist mehr. Mehr als faktisches Wissen. Mehr als, dass ich sage, ja, ich glaube, dass Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Das ist eine historische Tatsache. Wirklich, ob du das glaubst oder nicht, ist ziemlich wurscht. Das ist passiert. Aber zu sagen, ich glaube, dass es passiert ist, das ist noch nicht biblischer Glaube. Das ist einfach eine Glaube an irgendwelche Fakten. Wie wenn ich sage, ich glaube, dass Gerhard Schröder Bundeskanzler ist. Okay. Hebräerbrief im Kapitel 4, im Vers 2, heißt es denn auch, uns ist eine frohe Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also das Wort allein zu kennen und zu wissen und das Evangelium gehört zu haben, die Fakten zu kennen, dass Jesus bezahlt hat für unsere Schuld und wer immer an ihn glaubt, wird gerettet werden, diese Fakten zu kennen ist nicht genug. Glaube ist mehr als Wissen. Das Problem ist mit diesen Leuten, sie hatten die richtige Information, aber sie haben nicht darauf reagiert. Und da ist ein feiner Unterschied. Deswegen ist rettender Glaube mehr wie in die Richtung, wie wenn wir sagen, ich glaube an den Hermann Mayer. In dem Sinne, ich glaube, dass er fähig ist, die Abfahrt zu gewinnen. Ich glaube an seinen Sieg. Wenn ich sage, ich glaube an den Hermann, dann heißt es mehr, als zu sagen, ich glaube an seine Existenz, dass es einen Menschen gibt, der Hermann Mayer heißt. Dann sage ich, nee, ich traue dem was zu. Oder von mir aus, wenn ich sage, ich glaube an Aspirin. Das ist wieder mehr, als zu sagen, ich glaube, dass es ein Medikament gibt, das Aspirin heißt. Dass, wenn ich sage, ich glaube an Aspirin, heißt es, ich glaube an seine Wirkung. Und ich vertraue mich dem an. Ich vertraue darauf, dass das meinen Kopfweh wegnehmen wird. Und in diesem selben Sinn ist es mit Jesus. Biblischer Glaube, dass ich sage, ich glaube, dass Jesus, dass er die Heilung für meine Sünden ist, die mich von Gott trennen. Ich glaube nicht nur, dass er existiert und dass er am Kreuz für mich gestorben ist, sondern mehr, ich vertraue mich ihm an und seinem Werk. Und dann ruhe ich in ihm. Im Vertrauen. Hebräerbrief spricht davon, dass wir zur Ruhe gelangen sollen im Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir ruhen. Wir hören auf, um Gottes Gunst, um seine Vergebung und um seinen Segen zu ringen und aus eigenen Werken uns das verdienen zu wollen. Versuchen, Schuld abzuarbeiten aus eigenen Werken. Und ich vertraue mich ihm an und ich ruhe in dem, was er für mich getan hat. Das ist biblischer Glaube. Dass er mich gerettet hat, dass ich erlöst bin, weil ich mich ihm anvertraut habe. Das beste Beispiel wahrscheinlich ist für Für biblischen Glauben ist dieses Beispiel von diesem amerikanischen Seiltänzer. Weil ein berühmter Seiltänzer, sein Name war Blondin, oder wie immer man den ausgesprochen hat. Und er war bekannt dafür, der ist immer über den Niagara-Fall, über ein Seil drüber gelaufen. Es gab eine Zeit, wo das noch nicht verboten war. Und da war das so ein Seiltänzerparadies, die Niagara-Fälle. Und der Blondin war einfach der bekannteste von denen. Er war ziemlich krass drauf. Einmal hat er so einen Holzofen mit auf Seil genommen und hat sich dann mitten über den Fällen da hingesetzt, hat ein Feuer gemacht und hat ein Omelett gekocht auf dem Seil. Also auf dem Ofen, der auf dem Seil war. Anderes Mal hat er seinen Manager genommen und hat ihn rübergetragen und wieder zurück. Aber die bekannteste Geschichte von ihm ist wahrscheinlich, wo er mit einer Schubkarre auf dem Seil über die Niagara-Fälle hin und zurück gelaufen ist. Und die Menge, die ihn da beobachtet hatte, hat ihm zugejubelt, wie er wieder zurückgekommen ist. Und dann hat er die Leute gefragt und hat gesagt, Leute, glaubt ihr, dass ich eine Person in der Schubkarre über das Seil darüber fahren kann? Und alle haben gesagt, ja, klar glauben wir das. Ich meine, die hatten ja Grund genug dafür, hatten schon gesehen, wie er den Manager rübergetragen hat und diese ganzen Sachen. Und dann hat er aber gefragt und hat gesagt, ja, wer meldet sich freiwillig? Wer von euch steigt rein? Da war es plötzlich ruhig. Hat sich keiner gemeldet. Aber das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist mehr, als zu glauben, dass Jesus mich retten kann. Mehr als zu glauben, ja, du Seiltänzer, ich glaube, dass du mich rüberbringen kannst. Oder rüberbringen könntest, wenn ich einsteigen würde. Nee, du musst einsteigen, musst dich anvertrauen. Das ist biblischer Glaube. Mehr als zu glauben, dass Jesus mich retten kann, sondern aktiv einzusteigen. Ihm zu vertrauen, dass er mich in den Himmel bringen wird. Darin zu ruhen, dass er mich retten wird. Jesu Erlösungswerk ist schon vollbracht. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da war es vollbracht. Fertig. Ich habe fertig. Um einen bekannten Trainer zu zitieren. Es war vollbracht. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du in Jesus bist, wenn du eingestiegen bist in seinem Schubkarren, bildlich gesprochen, wenn du dich ihm anvertraut hast, dann bist du erlöst. Bist erlöst. Er ist vor 2000 Jahren für deine Schuld gestorben. Und da vor 2000 Jahren hat er für deine ganze Lebensschuld bezahlt. Für den vergangenen Mist, den du gebaut hast und für all das, was du noch sündigen wirst. Für jede einzelne Sünde, die du begangen hast und die du noch begehen wirst, hat Jesus bezahlt. Und das ist für dich wirksam geworden in dem Moment, wo du das im Glauben für dich persönlich angenommen hast und dich Jesus anvertraut hast. Da bist du geistig gesprochen in Jesus hineinversetzt worden. Na, er ist unser Stellvertreter, erinnert ihr euch noch? Kapitel 5 im Römerbrief. Wir sind in ihm. Als er gehandelt hat, haben wir mit ihm gehandelt, in einem gewissen Sinn, identifiziert mit ihm. Wir sind in ihn hineinversetzt. Und in ihm hast du die Erlösung. In ihm hast du die Vergebung. In ihm bist du gerecht vor Gott. Und darin kannst du ruhen. Und kannst einfach dankbar sein. Und dich freuen drüber. Das ist das, was uns bleibt. Wir dürfen nicht mehr Vergebung als was sehen, was wir uns irgendwo verdienen müssen. Es gibt nicht mehr Vergebung, als du schon hast in ihm. Deswegen sagt uns die Bibel, wir dürfen jederzeit, selbst in Zeiten der Not, selbst in Zeiten des Versagens, wir dürfen jederzeit mit Zuversicht, mit Freimut zu Gott kommen. Wir können da nichts hinzufügen. Gott hat alles getan, was für unsere Errettung nötig ist. Alles, was wir tun, ist, wir reagieren auf das, was er schon getan hat. Wir nehmen es an und wir vertrauen darauf und wir feiern und wir danken. Wir sind immer die, die reagieren auf Gott. Es ist nie umgekehrt, dass wir irgendwo die Initiative ergreifen und dann muss Gott reagieren auf das, was wir tun. Das ist völliger Schwachsinn. Es ist immer umgekehrt. Aber viele Christen haben das noch nicht wirklich verstanden, dass sie erlöst sind, dass sie Vergebung haben. Viele Christen haben diese unbiblische Praxis, dass sie immer wieder Gott um Vergebung bitten für Sünden, die schon vergeben sind. Sie fallen hin und sie sündigen und dann kommen sie zu Gott und sagen, oh Gott, vergib mir. Ja, ich habe gesündigt, vergib mir. Als ob das irgendwas ändern würde. Gott sagt, du bist schon vergeben. Dir ist schon vergeben. Es ist schon bezahlt. Vergib mir, als müsste Gott reagieren auf meine Bitte um Vergebung. Wenn du in Jesus bist, ist er schon vergeben. Oder beim Abendmahl, Leute, die nachdenken und versuchen, sich an jede Sünde zu erinnern und an Gott um Vergebung zu bitten, weil sie irgendwie den Eindruck haben, sie dürfen nicht zu ihm kommen. Sie dürfen nicht das feiern, was er für sie getan hat, wenn sie nicht alles bereinigt haben, sozusagen. Und haben irgendwie das Gefühl, wenn sie das nicht tun, dann ist ihnen nicht vergeben. Dann können sie nicht wirklich zu Gott kommen. Leute, das ist was wir nirgendwo in der Bibel sehen. Nirgendwo. Ja, sagt Johannes, aber nicht im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, hat er schon gesagt, aber zu wem hat er das gesagt, der Johannes? Kontext. Er hat es zu Ungläubigen gesagt. Denen, die im Vers 8 sagen, ich habe keine Sünde. Denen sagt er, hey, wenn ihr zu Jesus kommt, ihm die Sünden bekennt, dann wird er euch reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Aber für uns, wann hat er unsere Sünde bezahlt, die wir ihm vertrauen? Wann wurde unsere Schuld bezahlt? Vor 2000 Jahren. Am Kreuz. Ist schon bezahlt, noch bevor wir sie vergangen haben. Begangen haben. Und dann bietet uns Gott diese Blankovergebung an. Schon im Voraus. Vergebung unserer ganzen Lebensschuld. Und als wir geboren wurden, ist sozusagen dieser Blankoscheck schon in unserer Wiege gelegen. Vergebung hat nur darauf gewartet, dass wir es annehmen. Ja, und wann hat Jesus uns gereinigt? Wann ist es für uns wirksam geworden? Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehrt haben, wo wir es für uns persönlich angenommen haben. Da sind wir bekleidet worden mit seiner Gerechtigkeit. Da haben wir diesen Scheck, der schon da war, unterschrieben. Und unsere Schuld ist völlig, die ganze Lebensschuld ist völlig auf Jesus überwiesen worden und sein gerechtes Leben auf uns. Seitdem haben wir Vergebung, seitdem sind wir erlöst. Seitdem sind wir angenommen bei Gott. Nochmal Kolosserbrief, Parallelstelle von diesem Epheser. Dieser Epheser-Stelle, die wir vorher zitiert haben. Kolosser 1,14, da heißt es auch wieder, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist das, was wir haben. Ja, und dann sagt Jakobus in Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Aber wovon spricht er dort? Dass wir einander, als Geschwister, einander, wenn wir gegeneinander gesündigt haben, uns die Schuld bekennen sollen, um Vergebung bitten sollen. Auch in der Stelle geht es nicht um Versöhnung mit Gott. Auch eine Stelle, die manchmal aus dem Kontext zitiert wird. Da geht es nicht um Versöhnung mit Gott. Versöhnung mit Gott haben wir schon in Jesus. Geht es um Versöhnung mit den Geschwistern. Ja, aber hat Jesus uns nicht gelehrt in der Bergpredigt, im Vater Unser, hat er nicht gesagt, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldern vergeben haben? Und hat er nicht gesagt, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben, aber wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben? Ist unsere Vergebung nicht doch von, also seine Vergebung nicht doch von unserer Vergebung abhängig? Müssen wir den Vater nicht doch um Vergebung bitten, wenn wir sündigen? Wieder Kontext. Das Wichtigste in der Bibel ist Kontext, Kontext, Kontext. Zu wem hat Jesus diese Worte gesagt? Zu den Jüngern? Okay, aber wann hat er sie gesagt? Das war, bevor er noch ans Kreuz gegangen ist. Er hat es zu den Jüngern gesagt, wo sie noch unter dem alten Bund waren. Dieser alte Bund, wo für jede Sünde ein Opfer dargebracht werden musste, um die Schuld zu bedecken. Bis Jesus gekommen ist und die Schuld weggenommen hat. Alte Bund. Da musstest du vergeben, um Vergebung zu empfangen. Aber jetzt, unter dem neuen Bund, nachdem Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, heißt es im Epheserbrief, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir vergeben, weil wir die Vergebung von Gott schon haben. Weil wir so viel Vergebung von ihm haben, deswegen wollen wir auch anderen vergeben. Das ist einfach wieder eine Reaktion, die wir haben. Das heißt nicht, dass es falsch ist, Sünde zu bekennen. Ich tue das, wenn ich Abendmahl feiere. Sünde bekennen heißt nichts anderes als übereinstimmend. Dass ich sage, Gott, da ist dieser Schrott in meinem Leben. Ich habe wieder gesündigt, das belastet mein Gewissen. Und ich bekenne dir, Gott, ich stimme mit dir überein, dass das nicht in mein Leben gehört. Dass es raus muss aus meinem Leben. Aber ich bekenne Gott es nicht, um Vergebung zu erhalten. Nee, die habe ich schon. Ich bekenne es Gott, um die Vergebung in Anspruch zu nehmen, die ich schon habe. Ich bekenne es Gott. Ich habe ein Problem in meinem Leben mit dieser Sünde. Und Gott, ich bitte dich um Hilfe dafür. Aber Gott, ich danke dir auch gleichzeitig, dass ich Vergebung habe, dass du diese Sünde schon bezahlt hast. Ich bekenne auch, dass ich Vergebung habe. Und das ist so eine wunderbare Freiheit, das wirklich zu begreifen. Ich darf es einfach in Anspruch nehmen. Ich bin erlöst, ich habe Vergebung. Das ist, was wir feiern im Abendmahl. Vielleicht noch eine Stelle, die auch oft falsch interpretiert wird in dem Zusammenhang. Hebräerbrief, Kapitel 10. Schwierige Stelle. Da ist es im Vers 26 und im Vers 27. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Heißt es, dass es für mutwillige Sünden keine Vergebung gibt für uns Christen? Wieder an wen und über was schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes hier? Was ist diese Sünde, von der er hier schreibt, wenn wir sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben? Sind das diese Sünden wie Mord und Ehebruch oder Habsucht oder Stehlen? Nee, nicht, wenn wir es im Kontext lesen. Die Sünde, von der er hier spricht, ist Unglauben. Und zu wem spricht er hier? Er spricht zu Juden, die das Evangelium gehört haben, aber es abgelehnt haben. Und die zurückgegangen sind zum alten Bund, zu ihren alten Opfern. Und denen sagt er, es gibt kein Schlachtopfer mehr für eure Sünden. Das mit dem Opfer ist vorbei. Das ist erfüllt. Wenn ihr mit euren Sünden nicht zu Jesus kommt, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Alten Opfer, das war nur ein Bild auf das, was Jesus tun würde. Wenn du da verharrst in diesen alten Bund und darauf vertraust, dass du gerettet wirst, dann hast du Pech gehabt. Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, dann wirst du errettet. Erlösung, Errettung aus Glauben ist eine wunderbare Sache. Du wirst errettet. Du bist sicher, du kannst ruhen in Jesus, weil du Vergebung schon hast. Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Ist verfügbar für jeden, der will. Jetzt wird Paulus es noch schnell von der anderen Seite ansehen. Und vielleicht hängt ja auch das so mit dieser Ausrede oder mit dieser Frage von manchen zusammen, die fragen, was ist mit denen, die nie gehört haben? Was ist mit denen, die das Evangelium nicht kennen? Und Paulus wird den Juden auch hier wieder aufs Auge drücken und sagen, Leute, das trifft für euch nicht zu. So oft eine Ausrede von solchen, die für die es nicht zutrifft. Sie sagen, aber ist Gott nicht ungerecht? Was wenn... Ja, aber du hast doch gehört. Vers 14. Wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, die das Evangelium des Guten verkündigen. Also wie werden sie an das Evangelium glauben, wenn sie es nie gehört haben? Und lieblich sind die Füße von denen, die das Evangelium verkündigen. Hey, du kannst liebliche Füße haben. Selbst wenn du Hühneraugen drauf hast und Blattfüße oder Schweißfüße. Du kannst liebliche Füße haben, wenn du jemand bist, der hingeht und das Evangelium weitersagt. Und das ist so eine Freude. Und es ist so einfach. Wir müssen einfach nur offen sein für die Gelegenheiten, die der Herr uns schenkt. Ich hatte so ein schönes Erlebnis am Donnerstag. War auf der Bank und auf dem Rückweg steht da irgend so ein Typ vor unserem Gebäude und sucht die Hausnummer 12. Das war ein Vertreter, der hat irgendeinen Arzt gesucht, dem er was verklickern wollte. Und habe gesagt, naja, komm uns doch rein, ich schaue im Telefonbuch nach, rufen wir mal an, finden wir raus, wo das ist. Und ganz natürlich hat er gefragt, ja, was ist denn das hier? Und so sind wir ins Gespräch gekommen und 2 Stunden lang habe ich mit ihm über den Herrn geredet. Und es war so schön, der war so vorbereitet, so offen. Hat irgendwo auf dem Weg eine rote Ampel überfahren und da hat er dann doch ein schlechtes Gewissen gehabt und es war so cool. Wir konnten drüber reden, über Schuld und Gewissen und ob er, nur weil er mit mir jetzt drüber redet und sich jetzt wieder ein bisschen besser fühlt, ob deswegen seine Schuld weg ist, dass er das Gesetz gebrochen hat und wir konnten darüber reden, dass genau über das, dass wenn wir Gottes Gesetz brechen, dass wir schuldig sind vor Gott, egal ob wir uns schuldig fühlen oder nicht eigentlich. Und das, was wir brauchen, das ist das Vergebung ist, das, was Jesus für uns getan hat. Und es war so cool, wie vorbereitet er war und ich konnte ihm Evangelium erklären und war noch nicht bereit, gleich hier und dort zu beten, aber er war offen, hat gesagt, wenn ich wieder in der Gegend bin, ich melde mich, ich möchte gern mehr drüber reden und habe ihm Traktate mitgegeben und ein Buch. Es war so erfrischend. Ich selber war so erfrischt. Es war so schön. Und es ist eine Freude, wenn wir mit anderen über Jesus reden können. Es erfrischt uns selbst. Und es ist so einfach, es ist eine gute Nachricht, die wir weitergeben dürfen. Wir hier sehen das Evangelium, das frohe Nachricht vom Frieden, den wir haben können mit Gott. Das Evangelium des Guten, wie es hier heißt. Wir haben eine schöne Botschaft. Und es ist so ein Abenteuer. Das ist, was unser Leben zum Abenteuer macht. Was unseren Alltag so ein bisschen durchbricht. Wenn wir offen sind, einfach für diese Gelegenheiten, die Gott uns schenkt. Offen anderen zu dienen, offen Zeugnis zu geben. Das ist so ein Abenteuer, ist so schön. Ja, vielleicht sagt jemand, oh, ich tue mir so schwer. Evangelisieren, das ist nicht wirklich meine Gabe. Okay, dann unterstützt doch die, die das tun. Nicht jeder ist vielleicht zum Missionar berufen, aber jeder ist berufen, das Evangelium weiterzugeben. Jeder ist berufen, mitzuarbeiten. Und wenn du nicht selbst gehen kannst, aus was immer für Gründen, dann sei einer, der aussendet. Vers 15 heißt es, wie werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Dann unterstützt doch die, die gesandt sind. Praktisch oder finanziell oder mit Gebet. Wir alle können beteiligt sein. Und wenn Gott dir eine offene Tür gibt, dann erzähle einfach von Jesus. Nicht kompliziert, ganz einfach. Evangelium ist nicht schwer. Ist nicht schwer zu verstehen. Ist nicht schwer zu erklären. Das, was Jesus für uns getan hat. Es ist eine Aufgabe von uns als Christen, auch von uns als Gemeinde, dass wir das weitersagen. Ich glaube, eine Gemeinde oder auch ein einzelner Christ, der das vernachlässigt, der nach innen gewandt wird, auf sich selbst konzentriert oder als Gemeinde auf uns selbst, ist eine Gemeinde, die steril wird irgendwie und die lau wird. Oder ein Christ, der steril wird und lau wird. Nee, wir brauchen diese Leidenschaft, gute Nachricht weiterzugeben. Wir existieren nicht um unserer selbst willen, sondern Gott will uns gebrauchen, Gott will uns verwenden. Und das ist das, was so erfrischend ist. Wenn du fasst, hey, Gott hat mich gebraucht. Gott hat mich gebraucht, um diesen einen Mann zu berühren. Und Gott hat mir sogar Worte gegeben und Weisheit gegeben, richtig zu antworten und hat den vorbereitet. Und es ist so erfrischend zu erfahren, wie Gott einen gebraucht und verwendet. Und das ist, was Gott für jeden von uns hat. Gott will uns gebrauchen. Und es ist so einfach. Ladet eure Freunde zum Weihnachtsgottesdienst ein. Ist nicht schwer. 24. um 17 Uhr in der Chapel. 17 Uhr, gell, für die, die nicht da waren bei den Ankündigungen. 17 Uhr. Oder bringt eure Freunde in die Gemeinde zum Gottesdienst. Oder wenn wir ein Konzert haben, gebt ein Traktat weiter. Es ist nicht kompliziert. Okay, aber selbst wenn wir predigen, manche reagieren, manche nehmen es an, das, was Jesus für uns getan hat, andere lehnen es ab. Okay, aber das ist nicht unsere Verantwortung, das ist ihre Verantwortung. Was unsere Verantwortung ist, dass wir die frohe Botschaft weitergeben. Sieh noch hier im Vers 16. Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Gehorchen, das zeigt auch wieder, dass wahrer Glaube Hingabe ist. Gehorchen hat was mit Hingabe zu tun. Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und dem, was er für uns getan hat, wieder dem Evangelium. Vers 18. Aber ich sage, haben Sie, die Juden, etwa nicht gehört? Ja, freilich. Ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Rede zu den Grenzen des Erdkreises. Die Apostel, besonders der Apostel Paulus, hat das Evangelium in die ganze Welt getragen. Als die Apostel in der Apostelgeschichte 5 vor dem Hohen Rat standen, haben die denen vorgeworfen, der hohe Priester hat gesagt, ihr habt ganz Jerusalem mit dieser Lehre gefüllt. Und dann in der Apostelgeschichte Kapitel 17, ich glaube in Thessalonich war das, wo sie zu ihnen gesagt haben, diese, die den ganzen Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Und als Paulus nach Rom kam und die Juden zusammengerufen hat dort, haben die gesagt, von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Sie sind auf der ganzen Welt damals, haben das Evangelium gehört. Das war nicht das Problem. War nicht das Problem, dass die Juden nicht gehört haben. Und oft schieben Menschen das vor. Oft, wenn sie nicht persönlich konfrontiert werden wollen, persönlich eine Entscheidung treffen wollen für Jesus, kommen sie oft mit Ausreden. Und eine von den beliebtesten ist diese Frage. Ja, was ist mit den Pygmäen im Dschungel irgendwo, die das Evangelium nie gehört haben? Was ist mit denen? Ist es nicht ungerecht, dass Gott die nicht erretten wird, dass es nur durch Glauben an Jesus ist? Und nehmen das als Ausrede. Und ich sage dann meistens, hey, mach dir keine Sorgen um die. Gott ist treu. Gott kann einen Missionar dorthin schicken. Die Bibel sagt uns, jeder, der sucht mit aufrichtigem Herzen, der wird finden. Aber hey, was ist mit dir? Ich habe dir das gerade erzählt. Du weißt, wie du gerettet werden kannst. Du hast es gehört. Was ist mit dir? Mach dir keine Sorgen um die im Dschungel. Aber du hast es jetzt gehört. Ich habe gerade einen Tag versaut. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Du bist jetzt verantwortlich vor Gott für deine Entscheidung. Was machst du damit? Jesus war immer so, hat es immer persönlich gemacht. Hey, glaubst du? Was ist mit dir? Vers 19. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Das ist eine rhetorische Frage hier. Natürlich haben sie es erkannt. In dem Gleichnis von den Weingärtnern in Matthäus 21. Er sagt Jesus, dass Gott oder der Besitzer dieses Weinberges, Bild für Gott, er sandte seinen Sohn zu ihnen, zu den Weingärtnern und sagt zu ihnen, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, damit sein Erbe und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Und dann die Reaktion auf dieses Gleichnis, als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Sie wussten genau, wer Jesus war, dass er der Sohn war, der gesandt war vom Vater. Und dass Jesus ihnen vorhersagt, ihnen prophezeit, dass sie die Weingärtner sind, die ihn ablehnen. Es war nicht, dass sie es nicht erkannt haben, sie haben ihn abgelehnt. Sie sind gestolpert über diesen Stein des Anstoßes, weil er nicht der Messias war, den sie sich zurechtgeschnitzt haben. Sondern einer, der für alle da ist, der auch die Heiden retten will. Und einer, der nicht durch Gesetzlichkeit rettet, sondern durch persönlichen Glauben. Und das hat ihnen gestunken, das hat ihnen nicht gepasst. Ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständliche Nation will ich euch erbittern. Zitat aus 5. Mose 32. Im Kontext geht es darum, dass Gott es seinem Volk sagt, wenn Israel ihm untreu ist, wenn sie geistlich Ehebruch begehen mit Götzen von den anderen Völkern, dann wird er sich scheiden lassen und sich eine andere geistliche Ehefrau nehmen, nämlich die Heiden. Dann wird er auch die Heiden retten, eine unverständige Nation, die das Gesetz nicht kennen und die keine Geschichte mit Gott haben, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Und sie sagen, seht, wie gesegnet diese Heiden sind, wie glücklich die sind, seht, wie nahe die Gott sind. Und das soll ihnen den Wunsch geben, auch zu ihm zu kommen. Und das ist, was die Menschen wirklich sagen sollen, wenn sie unser Leben anschauen. Sagen, hey, schaut euch diese Christen an, was die für eine Lebensqualität haben. Beziehung mit Gott. Und dann sie hungrig werden nach Jesus. Deswegen ist wichtig, dass unsere Beziehung mit dem Herrn wirklich gut ist. Ist nicht nur ein Segen für uns, sondern auch wichtig für andere. Vers 20, Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchen. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragen. Das ist eigentlich ähnlich wie dem, was er im Kapitel 9 im Vers 30 gesagt hat, wo er gesagt hat, dass die Nationen, die nicht nach der Gerechtigkeit streben, die Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die nicht, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Vers 21, von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Liebende Vater, der auf den rebellischen, verlorenen Sohn wartet, mit ausgestreckten Armen. Das Problem der Juden war, dass sie Anstoß an Jesus genommen haben. Es war nicht, dass Gott ihnen untreu geworden ist. Es war nicht, dass Gott ungerecht ist ihnen gegenüber, weil er auch gnädig ist zu den Heiden. Es war nicht deswegen, weil sie das Evangelium nicht gehört haben. Es war, weil sie nicht wollten. Es ist abgelehnt. Sie wollten ihr eigenes Ding drehen. Wollten ihre Selbstgerechtigkeit, ihren Stolz, ihren Lebensstil nicht aufgeben. Das ist der Grund, warum Menschen Jesus ablehnen. Weil sie ihn nicht umdrehen wollen, weil sie ihr eigenes Ding tun wollen. An ihrem eigenen Ding, an ihrem eigenen Lebensstil, an ihrer eigenen Religion festhalten wollen. Und deswegen sind sie auch voll verantwortlich für die Entscheidung, die sie treffen. Genauso wie die Juden hier verantwortlich sind dafür, dass sie Jesus abgelehnt haben.